Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt der langjährige Europakorrespondent der österreichischen Tageszeitung Der Standard in Brüssel, Thomas Mayer, profunder Kenner der Parteienlandschaft in seiner Heimat Österreich. Guten Morgen, Herr Mayer.
Einen schönen guten Morgen.
Sind Sie überrascht über dieses Wahlergebnis? Es war ja bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und FPÖ.
Also im Grunde kann man von diesem Ergebnis nicht überrascht sein. Es entspricht eigentlich dem, was die Meinungsforscher und die Politikwissenschaftler seit Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten, vorausgesagt haben, nämlich, dass die FPÖ auf Platz 1 kommen wird. Was nicht so selbstverständlich ist, wenn man dann ins Detail geht, wie die Ergebnisse auch für die anderen Parteien gleichzeitig aussehen. Und da kann man, wir haben das ja im Beitrag vorher gehört, sehr wohl davon sprechen, dass das historische Ausmaße hat, dieses Ergebnis. Nicht nur ist die FPÖ auf Platz 1 mit 28,8%, sondern gleichzeitig hat die regierende ÖVP, die Christdemokraten, 11 Prozentpunkte verloren, also ein Drittel ihrer Wähler verloren. Dasselbe gilt auch für die Grünen, die von 14,5% auf etwas über 8% abgestürzt sind. Das heißt, wir sehen zuerst einmal eine katastrophale Niederlage für die regierende Zweierkoalition aus Christdemokraten und Grünen. Gleichzeitig haben auch die Sozialdemokraten, die SPÖ, von dieser Niederlage der Regierung nicht profitieren können. Im Gegenteil, mit einem ganz leichten Verlust haben die Sozialdemokraten auch ihr historisch schlechtestes Ergebnis seit 1945 eingefahren. Also allein aufgrund dieser Zahlen sehen Sie schon, dass das Land heute am Tag nach der Wahl in einem ziemlichen Durcheinander und in einer Orientierungslosigkeit sich findet, was jetzt die Zukunft betrifft, weil es ja so aussieht, als würden die Karten völlig neu gemischt werden. Zusätzlich wird es kompliziert, weil die Parteichefs der größten Parteien, also von FPÖ, Kickl, ÖVP, Kanzler Nehammer und SPÖ, Babler, im Wahlkampf und auch gestern Abend einander mehr oder weniger ausgeschlossen haben, beziehungsweise einander nicht sehr freundlich gegenüberstehen.
Kommen wir auf die künftige Regierungsbildung gleich noch zu sprechen. Aus Ihren Worten höre ich aber raus, nach Ihrer Analyse haben die übrigen Parteien eine deutliche Mitverantwortung für den Aufstieg der Rechtsnationalen.
Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Das ist, wie ich schon gesagt habe, zunächst mal die Regierung, die in einer sehr schwierigen Zeit, denken wir zurück über Pandemie, Russlandkrieg gegen die Ukraine, Energiekrise, zuletzt eine sehr, sehr hohe Inflation. In Österreich war sie mit am höchsten in ganz Europa. Das alles waren Themen, um natürlich die Migration nicht zu vergessen, im Zusammenhang mit der SPÖ vor allem. Das alles waren die Themen, die die Wähler und die Bürgerinnen und Bürger sehr beschäftigt haben und offensichtlich eine Stimmung gebracht haben, dass es jetzt endlich etwas anderes, etwas Neues geben muss, weil man nicht zufrieden war mit den herrschenden Verhältnissen. Dass die Sozialdemokraten nicht gewonnen haben, sieht man auch daran, dass die FPÖ Wähler aus allen Parteien angezogen hat, während die Sozialdemokraten eigentlich überhaupt keine neue Wählerschaft gewinnen konnte. Also das sind eine Vielzahl, ich könnte jetzt noch mehrere Beispiele nennen natürlich. Das Ergebnis zeigt, dass es eine Vielzahl von Gründen gibt und ganz offensichtlich ist es der FPÖ und ihrem Volkskanzler, wie er sich nennt, Herbert Kickl, gelungen, alle diese Problemlagen zusammenzufassen und die Wähler auf seine Seite zu ziehen.
Das heißt, die Gründe sind Unzufriedenheit und Protest? Oder würden Sie auch so weit gehen zu sagen, dass ein Drittel der Wahlberechtigten, die ja jetzt die FPÖ gewählt haben, ein knappes Drittel, dass die auch wirklich rechtsnationalen Vorstellungen und rechtsnationaler Politik zustimmen?
Dem würde ich so eins zu eins nicht zustimmen. Wir müssen da 5 Jahre zurückgehen, vielleicht zum Wahlergebnis vor 2019. Auch das war damals sehr außergewöhnlich. Erinnern wir uns zurück, es gab ja damals unter Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ja auch, glaube ich, in Deutschland relativ bekannt ist, schon eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Und dann gab es den sogenannten Ibiza-Skandal rund um den Parteichef Heinz-Christian Strache. Den gibt es heute nicht mehr. Der wurde dann abgelöst im Zuge dieser Korruptionsaffären. Und dann ist damals die Regierung zerbrochen. Und die FPÖ hatte damals mehr als die Hälfte ihrer Wähler verloren und ist abgestürzt. Und jetzt sehen wir sozusagen die Umdrehung. Die FPÖ hat 13 Prozentpunkte zugelegt, während die ÖVP 11 Prozentpunkte verloren hat. Ich will damit sagen, es gab einen sehr großen Wähleraustausch zwischen diesen Parteien, den früheren Koalitionspartnern. Man rechnet sie eher dem rechten, dem bürgerlichen Lager zu. Und das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe für dieses dramatische Wahlergebnis. Anders gesagt, Kanzler Nehammer von der ÖVP hat zwar gegenüber den Umfragen in den letzten Wochen vor dem Wahltag noch aufgeholt, aber es ist ihm eben nicht mehr gelungen, auf Platz 1 zu kommen mit seiner Partei. Er liegt etwas mehr als 2% hinter der FPÖ.
Nun wird ja versucht, was vor der Wahl offenbar verpasst wurde, dass die übrigen Parteien eine Art Brandmauer kollektiv gegen die FPÖ hochziehen wollen, sie aus der Regierung raushalten wollen. Ist das jetzt ein Plan, der aufgehen kann, dass sich Mehrheiten zusammenfinden, um die FPÖ, um Kickl im Kanzleramt zu verhindern?
So hat es gestern am Wahlabend ausgesehen. Es hat Kanzler Nehammer von der ÖVP seinem Gegenüber Herbert Kickl von der FPÖ mehr oder weniger ins Gesicht gesagt, dass solange er etwas zu reden hat in seiner Partei, Kickl niemals in eine Bundesregierung kommen wird. Er also keine Koalition mit Kickl als FPÖ-Chef anstreben wird. Und jetzt kommt aber ein großes Aber. Die ÖVP fährt hier eine Doppelstrategie. Sie schließt nicht kategorisch eine Koalition mit der FPÖ aus, sollte diese sich dazu entscheiden, ihren Parteichef nicht in die Regierung zu schicken, sondern jemand anderen. Einen ähnlichen Fall hatten wir schon mal vor 25 Jahren, als es zu einer Koalition zwischen Jörg Haider und Wolfgang Schüssel kam. Wir können uns daran erinnern, Schüssel und die ÖVP ist damals auch bei der Wahl abgestürzt auf Platz 3 und trotzdem kam es zu dieser Koalition, weil Jörg Haider als Parteichef, der ja sehr umstritten war, nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa, als ein extrem rechter Politiker, der es mit der Nazi-Vergangenheit etwas dubios hält. Er hat also den Weg freigemacht und dann kam es am Ende nach monatelangen Verhandlungen dann doch zu einer Koalition von ÖVP und FPÖ. Das erwähne ich deswegen, weil dieses Szenario meiner Meinung nach nicht ganz auszuschließen ist. Es gibt aufgrund des Wahlergebnisses, das wir schon besprochen haben, nur sehr begrenzte Koalitionsmöglichkeiten. Eine zweite Variante wäre die ÖVP mit den Sozialdemokraten. Das wäre ohne Zweifel eine Koalition der Verlierer, die im Nationalrat, also in unserem Parlament, nur einen ganz knappen Stimmenüberhang von 2 Mandaten hätte. Damit kann man schwer regieren. Und dann gibt es die dritte Überlegung, man nimmt die Liberalen, die Neos dazu, und um eine 3-Parteien-Regierung zu machen. Aber auch das ist, wie die deutschen Erfahrungen zeigen, eine sehr schwierige Konstellation, die es so in Österreich bisher noch nicht gegeben hat.
Herr Mayer, eine Frage möchte ich noch loswerden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sie sind Europakorrespondent. Sie berichten aus Brüssel für den Standard. Wenn jetzt ein weiterer Mitgliedsstaat nach rechts rückt, auch wenn wir noch nicht wissen, wie die künftige Regierung aussieht, was bedeutet das eigentlich für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, für den Zusammenhalt?
Es wird ohne jeden Zweifel schwieriger. Wir haben ja die Rechtsregierung in Italien. Wir haben jetzt die Regierungsbeteiligung von Geert Wilders, einer Rechtspartei in den Niederlanden. Wir haben Viktor Orban in Ungarn. Käme jetzt auch noch die FPÖ mit Herbert Kickl an die Regierung, dann hätten wir 4 Regierungen innerhalb der EU bei 27 Mitgliedsländern, in denen die extreme Rechte, Far Right, wie man auf Englisch sagt, in Europa mitspricht und mitregiert. Und dass das nicht günstig ist für den Zusammenhang, das ist ganz klar, weil die FPÖ ist genauso wie die Orban-Partei Fidesz heute oder auch die Le Penisten in Frankreich oder eben die Wilders-Partei, die Freiheitspartei, ganz klar antieuropäisch, EU-skeptisch. Ja. Sie setzen ganz stark auf das Migrationsthema, auf Ausländerfeindlichkeit. Und das sind genau die Themen, die in fast allen Ländern in Europa den Menschen unter den Fingern brennen. Und das wird als Bedürfnis also bedeuten, dass es auch für die Europäische Kommission, für die gemeinsame europäische Politik etwas schwieriger wird. Noch dazu, wo wir ja im Moment in Deutschland und in Frankreich auch geschwächte Regierungen, einen geschwächten Staatspräsidenten haben. Das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Mhm. Und Österreich ist so gesehen, da haben Sie recht, durchaus in einem gesamten europäischen Trend mit diesem Wahlergebnis.
Thomas Mayer, Europakorrespondent der österreichischen Tageszeitung Der Standard aus Brüssel, Beobachter der Wahlen auch in seiner Heimat Österreich. Ich danke Ihnen für dieses Interview, für Ihre Einschätzung heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Dankeschön, schönen Tag noch.